Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Ich heiße Sie herzlich willkommen und freue mich, dass Sie bei Fokus mit dabei sind. Es war UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, der zu Beginn der letzten Generaldebatte der UNO-Vollversammlung ein düsteres Bild der Welt zeichnete. Der Horizont der Hoffnung hat sich verdunkelt, unsere Herzen sind schwer durch unaussprechliche Taten und den Tod von Unschuldigen, sagte Ban. Die Geister des Kalten Krieges sind zurückgekehrt. So viel vom arabischen Frühling ist in verkehrte Bahnen gelaufen, sagt Ban Ki-moon. Geschockt zeigt sich die Welt von den islamistischen Kämpfern, die mit martialischer Pose und Grausamkeit vor laufender Kamera westliche Bürger enthaupten, sowie durch Völkermord und Vertreibung Angst und Schrecken hervorrufen. Der Beobachter fragt sich, was geht in diesen Terroristen vor?
Faschismusanfälligkeit ist vor allem verursacht durch echte psychische, ja geradezu spirituelle Not.
Was erstaunt, ist die Tatsache, dass viele europäische Bürger für die Terrormiliz Islamischer Staat in den Krieg ziehen.
Und es heißt, die Europäer unter den Anhängern des Islamischen Staates sind die brutalsten. In den Enthauptungsvideos stehen nur Europäer als Täter.
Dieser Spannungsbogen zwischen den Kriegsgebieten mit fanatisierten europäischen jungen Menschen als Milizionäre und den Krisenphänomenen hier in unserer Gesellschaft legt offen, dass etwas zutiefst nicht mehr stimmt.
Der Islamische Staat ist, wenn wir diese Perspektive mal anlegen, nicht einfach ein Virus, das von außen kommt, uns bedroht, sondern es ist gleichzeitig eine Gefahr, die im Inneren unserer Gesellschaft lauert.
Diese Gefahren heißen Nihilismus, Zynismus, Resignation und Ressentiment. Diesen Befund erstellt Professor Dr. Jürgen Mannemann. Der katholische Theologe und Politikphilosoph ist Direktor des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover. Professor Mannemann ist einer der profiliertesten Vertreter der neuen politischen Theologie.
Wenn wir uns von demokratischen Werten ergreifen lassen, dann geschieht Folgendes, dass wir nicht nur Werte predigen, sondern dass wir die Werte, die wir predigen, versuchen zu inkorporieren. Denn wir müssen immer neu einüben, was Toleranz, was Gleichheit, was Gerechtigkeit, was Freiheit, was Solidarität ist.
Kürzlich sprach Professor Mannemann auf Einladung des Karl-Lampert-Forums in Dornbirn zum Thema »Wieder die Hoffnungslosigkeit – Perspektiven einer Theologie nach Auschwitz«. Wer ob dieses Titels vielleicht einen kulturphilosophisch-historisch-politischen Vortrag erwartet hatte, wurde im Gegenteil von einer durch die aktuellen Ereignisse provozierten, tiefgreifenden und spannenden Analyse, wie sie Professor Mannemann hier entwickelt, gefesselt. Er zeichnet ein aufrüttelndes Bild entlang der Krisenszenarien, wie sie uns derzeit täglich via Medien ins Haus geliefert werden, und er stellt eine Beziehung her zwischen den Europäern als Terroristen dort im Krieg und der Gesellschaft der unsrigen, aus der sie kommen. Wir überschreiben die Sendung mit dem Titel Gotteskrieger, wenn gewöhnliche Menschen zu Terroristen werden. Mannemann untersucht die Terrormiliz Islamischer Staat nach den Kriterien des Faschismus und er wird fündig. Es gibt Parallelen zum Nationalsozialismus. Der Ort der Veranstaltung, die Karl-Lampert-Kapelle. Sie bekam ihren Namen von einem der prominentesten Nazi-Opfer der katholischen Kirche Österreichs. Provi Karl-Lampert wurde vor 70 Jahren hingerichtet. Und an dem Beginn seines Vortrags stellt Professor Mannemann ein anderes Nazi-Opfer, nämlich den US-amerikanischen Publizisten und Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel. Wiesel überlebte das KZ Buchenwald und kam im Juni 2009 gemeinsam mit US-Präsident Barack Obama und der Bundeskanzlerin Angela Merkel wieder an diesen Ort des Grauens zurück.
Und die Rede von Elie Wiesel begann damit, dass er darauf hinwies, was damals mit ihm in Buchenwald passiert ist. Damals befand er sich mit seinem Vater zusammen in eine der Baracken. Sein Vater schlief auf der unteren Pritsche und er damals 14, 15 Jahre alt auf der oberen Pritsche. Eines Nachts schrie sein Vater fürchterlich und bat um Hilfe. Das Weinen wurde immer flehentlicher. Niemand hat ihm geholfen. Er schrie nach seinem Sohn, der über ihm lag, aber der Sohn Eli Wiesel ist nicht runtergekommen zu seinem Vater, um ihm zu helfen. Der Vater ist in dieser Nacht gestorben. Eli Wiesel sagte, wir waren alle im Lager, in der Baracke, starr vor Angst. Er hat sich nicht getraut, sich auch nur zu rühren auf seiner Pritsche, geschweige denn runterzugehen zu seinem Vater. Und jetzt kam er mit Barack Obama das erste Mal wieder nach Buchenwald. Und er stellte dort die Frage, was er denn heute seinem Vater sagen könnte, nach all den Jahren. Was kann er seinem Vater sagen? Hat die Welt sich verändert? Hat die Welt ihre Lektion gelernt? Und die Antwort von Wiesel, sie haben gedacht, dass wenn die Welt jetzt erfahren würde von dem, was dort passiert ist, dass die Welt dann wirklich eine bessere werden muss. Und deswegen sagt er, waren wir komischerweise, obwohl wir allen Grund hatten, nicht mehr zu hoffen, voller Hoffnung. Wir haben gedacht, das würde nie wieder passieren. Aber so Eli Wiesel in dieser Rede, hätte die Welt gelernt, dann hätte es kein Ruanda gegeben. Dann hätte es auch kein Kambodscha gegeben. Und dann hätte es auch kein Darfur gegeben und kein Bosnien. Aber Eli Wiesel, diejenigen von Ihnen, die ihn kennen, wissen das, wäre nicht Eli Wiesel, wenn er trotzdem gegen diese Negativität nicht nochmal die Kraft aufbringen würde, dagegen anzudenken. Und so weist er in Buchenwald darauf hin, dass ja zwar vielleicht nicht erstmal die Welt gelernt hat, aber Menschen in Buchenwald, die die Gedenkstätte betreiben, etwas tun, damit die Welt ein anderer Platz wird.
Der Satz, es gäbe am Menschen immer noch mehr zu feiern als abzulehnen, bekommt angesichts der Gewalt, der Vertreibung von Millionen Menschen und des Völkermords auch in unseren Tagen eine zwiespältige Note. Der islamistische Terror macht uns einerseits sprachlos, andererseits stellt sich die Frage, was kann man fast ohnmächtig gegen diese Gewalt tun?
Eine Antwort auf diese Frage, wie wir dieser Gewalt widerstehen sollen, hängt natürlich davon ab, wie wir diese Gewalt wahrnehmen. Das ist alles eine vielfach unser Handeln, eine Frage unserer Perspektive. In der gegenwärtigen Debatte lassen sich meines Erachtens drei Wahrnehmungsweisen analytisch im Blick auf den islamischen Staat unterscheiden. Und diese drei Wahrnehmungsweisen, die ich Ihnen jetzt kurz vorstellen möchte, diese Unterscheidung hat auch schon der katholische Theologe von der Universität Löwen, Didier Polyphide, angewendet auf die Frage nach dem Nationalsozialismus. Also wenn wir auf die gegenwärtige Gefahr, auf die Gewalt, genozidale Gewalt blicken, dann können wir diese so wahrnehmen, dass wir sagen, es handelt sich hier eigentlich quasi in gewisser Weise Menschen, die so etwas tun, um Teufel. Wir diabolisieren die Täter. Wir sehen in den Kämpfern des islamischen Staates dann das personifizierte Böse gegenwärtig schlechthin. Und gerade angesichts der Berichte Entkommener und vor allem im Blick auf die Enthauptungsvideos erscheint uns der islamische Staat, die Kämpfer des islamischen Staates, geradezu als Ausgeburt wirklich des Teufels. Dass so etwas möglich ist, im 21. Jahrhundert, nach Auschwitz, erfüllt uns mit Abscheu. Der IS befindet sich jenseits aller Zivilisation. Und wir empfinden zu Recht so, wenn wir den IS und dessen Kämpfer diabolisieren. Denn durch die Diabolisierung wird zunächst einmal eine Grenze zwischen uns und zwischen den anderen, zwischen den Guten und den Bösen gezogen. Und die Diabolisierung hilft uns, motiviert uns, etwas dagegen, gegen diese Grausamkeit zu unternehmen. Durch die radikale Trennung zwischen Zivilisierten auf der einen und Nicht-Zivilisierten auf der anderen Seite erscheint uns diese Form des Dschihadismus als etwas Vormodernes, geradezu Mittelalterliches. Und ein weiteres setzen wir voraus. Diese Menschen vollbringen böse Handlungen, also ergo sind sie böse Menschen. Verweilen wir auf dieser Ebene, dann werden wir uns schwer tun, eine Erklärung dafür zu finden, warum so viele gewöhnliche Menschen zu bösen Menschen werden. Also Diabolisierung ist eine Reaktion auf diese Gefahr. Die zweite Reaktion und Wahrnehmung ist die Banalisierung. Wir können nämlich auch einen anderen Blick auf den islamischen Staat wagen und uns fragen, wie kommt es, dass gewöhnliche Menschen, vor allen Dingen auch aus unseren Kreisen, zu solchen Tätern werden.
Eine Frage an jeden von uns: Könnten auch wir unter gewissen Umständen der Versuchung erliegen, grausame Taten zu begehen? Vielleicht sogar, indem wir entschuldigend sagen, wir handelten so, weil wir nicht anders konnten. Wir hätten dafür vielleicht eine ganz banale Erklärung.
Die Banalisierung des Bösen, deswegen nenne ich das Banalisierung, stammt ja von Hannah Arendt, wie Sie vielleicht wissen, die gesagt hat, Adolf Eichmann ist kein Monster gewesen. Er war erschreckend gewöhnlich und normal, dieser Mensch. Wie kommt das zustande? Die dritte Form, die dritte Wahrnehmungsweise ist die Ethisierung. Dieses Deutungsmuster betrachtet die Täter als Handelnde, deren Handeln eine eigene Ethik zugrunde liegt. Das heißt, die Täter denken, sie handeln gut und sie fühlen überhaupt gar keine Schuld. Aus ihrer Perspektive haben sie nicht nur richtig, sondern auch gut gehandelt. In diesem Sinne handelten sie nach einer Ethik, wenn auch nach unseren Maßstäben, nach einer pervertierten Ethik. Die Täter sehen sich selbst als die Guten und sie sehen uns als die Bösen. Bei dieser Betrachtung läuft man jedoch die Gefahr, den Legitimierungen, die die Täter selbst für sich beanspruchen, letztlich zu bestätigen. Also wenn man hier die Perspektive der Ethisierung des Handelns anlegt, dann macht diese Perspektive zwar deutlich, wo vielleicht die motivationalen Quellen der Handelnden liegen, warum die motiviert sind, so etwas zu tun, weil sie das Gute aus ihrer Perspektive im Blick haben. Aber letztlich ist diese Form der Ethisierung, steht in der Gefahr, nicht mehr zwischen Ideologie und Ethik klar unterscheiden zu können.
Die Massenmorde und Vertreibungen, die durch die islamistischen Kämpfer begangen werden, lassen die Frage nach der religiös motivierten Gewalt aufkommen. Woher kommt diese Gewalt? Ist sie nicht doch im Islam grundgelegt?
Diese Frage wird immer wieder gestellt. Ist nicht der Islam für diese Gewalt letztlich doch verantwortlich? Und gelingt es uns, den Islam so zu verändern, gelingt es den Muslimen, ihn so zu verändern, dass so etwas künftig nicht mehr möglich wird? Sind die Terrorattacken nicht der Beweis, dass mit Allah letztlich immer wieder alles erlaubt werden kann und alles möglich ist? Viele Menschen fragen so. Auf der Basis solcher Verstehensweisen wird also der alte Vorwurf laut, dass es sich bei den Terroranschlägen, bei den Terroristen um Auswüchse eines religiösen Wahns handle. Eines Wahns, den es zwar eigentlich zu allen Zeiten gegeben hatte, der jedoch vor allem im Islam, aber letztlich doch auch in allen monotheistischen Offenbarungsreligionen verbreitet sei. Auch das Christentum, auch das Judentum, so wird dann weiter geschlussfolgert, ist immer wieder zu solchen Eruptionen von Gewalt fähig. Religion spielt eine Rolle. Das können wir nicht negieren. Dennoch muss solchen monokausalen Plausibilisierungen widerstanden werden. Warum? Weil wir meines Erachtens das Entscheidende dadurch aus dem Blick verlieren. Ich glaube nicht, dass es sich hier bei diesem Wahnsinn um eine sogenannte Rückkehr ins Mittelalter handelt. Dieser Terror ist nämlich nicht gegenmodern, er ist höchst modern und er ist auch nicht antiglobal, er ist sehr global. Wichtig scheint mir zurzeit, gerade im Blick auf die Situation hier bei uns zu sein, dass wir uns mit der, in Anführungszeichen, Rationalität dieses Terrors befassen, mit der sogenannten Terrorrationalität. Warum müssen wir uns damit befassen? Damit wir in die Lage versetzt werden, zu widerstehen, diesen Terrorismus standhalten zu können. Eine der Hauptfunktionen des Terrors besteht darin, jede Beziehung zwischen den Entscheidungen der Terroristen und individuellen Schicksalen auszulöschen. Ja? Denken Sie an den französischen Bergsteiger, der in Algerien enthauptet wurde. Dieser Bergsteiger hat mit dem ganzen Konflikt nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und genau deswegen ist er ein Opfer der Terroristen geworden. Deswegen wurde er enthauptet. Damit die Terroristen uns eins deutlich machen: Unsere Handlungen werdet ihr nicht vorhersehen können. Und der Grund dieser Aktionen ist offenbar. Es soll uns deutlich werden, es kann jeden von uns treffen. Sie haben das vielleicht in der Tageszeitung gelesen vor einigen Tagen, dass in Australien die Sicherheitskräfte dort Dschihadisten festgenommen haben, mutmaßliche Dschihadisten, die ein Attentat geplant haben sollen, indem sie vorgehabt haben, willkürlich einen Australier aufzugreifen und ihn zu enthaupten. Jetzt stellen Sie sich so etwas in Österreich oder in Deutschland vor. Was dann mit uns, mit unserer Psyche geschehen würde. Die Terroristen wollen unsere Psyche treffen. Und sie zielen auf den Zusammenbruch unserer Persönlichkeit. Je irrationaler, in Anführungszeichen, ihre Handlungen sind, je rationaler sind sie von ihnen ausgeführt. Das müssen wir wissen. Für uns sind sie vollkommen irrational, aber in dieser Willkür liegt genau die Rationalität. Man will uns verstören. Es gehört zum Durchsetzungspotenzial dieses Terrors, dass man seine Handlungen nicht für möglich hält.
Gibt es eine Erklärung für den gegenwärtigen Dschihadismus? Was geht dort vor sich? Ein Instrumentarium zur Erklärung ist für Professor Jürgen Mannemann die Faschismusforschung.
Und da macht es meines Erachtens sehr viel Sinn, diesen Dschihadismus als ein faschistisches Syndrom zu interpretieren. Warum? Weil er genauso wie die Faschisten auf die Maximierung von Ungleichheit zielt. Ungleichheit wird geradezu ontologisiert. Es gibt keine Möglichkeit. Sie sagen zwar, man kann sich zum Islam ja bekennen und dann passiert einem nichts, stimmt aber nicht. Die Anhänger besitzen zudem ein ausgeprägtes Überlegenheitsgefühl. Das Führerprinzip ist für jeden Faschismus unabänderlich. Und in ihm kulminiert letztlich die Maximierung von Ungleichheit. Zum Faschismus gehört eine stetige Dauermobilisierung. Man braucht diese Dauermobilisierung, damit die Anhänger vor Lethargie geschützt werden. Man fragt sich ja auch, warum igeln die sich jetzt nicht ein und versuchen, die Gebiete, die sie haben, zu verteidigen? Warum preschen sie immer weiter vor? Faschismus ist eine Bewegungsmaschinerie, das muss man wissen. Dazu, damit man die Anhänger vor Lethargie schützt, muss man die anonymen Prozesse, moderne gesellschaftliche Prozesse, Differenzierungsprozesse personalisieren und emotionalisieren. Man muss klare Täter ausfindig machen, der Westen, und sagen, wer für den Westen als Person steht. Es bedarf einer Vereinheitlichung, und die basiert auf einem paranoiden, geschlossenen Weltbild. Ein wesentliches Moment des Faschismus-Syndroms ist, dass die Gesamtpersönlichkeit mit totaler Politisierung in die Pflicht genommen wird. Das heißt, jede andere Loyalität wird gekappt. Familie, Religion, ja, dass die religiösen Autoritäten keinen Einfluss mehr auf die Anhänger haben. Individuelles Gewissen, all das muss gekappt werden, damit die Gesamtperson in die Pflicht genommen werden kann. Härte, Unduldsamkeit, Rücksichtslosigkeit werden zu Tugenden dieses, man kann sagen, sadomasochistischen Menschen, der unter der Maske des totalen Idealismus fanatisch und nihilistisch extreme Endlösungen begünstigt und diese möglichst rasch herbeiführen will. Geht es in zivilisierten Gesellschaften um Aggressionshemmung, so geht es im Faschismus immer um Aggressionsentladung und Aggressionserlaubnis. Gerade im Faschismus zeigt sich immer wieder, dass die Anhänger geradezu ein intimes, ja gerade ein libidinöses, ein Liebesverhältnis zu Gewalt haben. Gewalt wird dort nicht nur bedenkenlos und schnell, sondern auch lieber als jedes andere Mittel eingesetzt. Gewalt ist geradezu, wie gesagt, libidinös besetzt, eine Art Liebesersatz und Liebesobjekt.
Die Warum-Fragen. Warum verlassen junge Europäer ihre Heimat und ziehen in einen Krieg oder jagen sich dort in die Luft? Warum schließen sie sich einer Bewegung wie der Terrormiliz Islamischer Staat an? Warum ist das für sie reizvoll? Faschismusanfälligkeit beruhe nicht nur auf ökonomischen Krisen, sagt der Philosoph und Theologe Jürgen Mannemann, und man werde den Dschihadismus nicht dadurch bezwingen, indem man weltweit bessere wirtschaftliche Bedingungen schaffe. Das sei nur ein Moment. Ein anderer beinhaltet psychologische Aspekte.
Faschismusanfälligkeit ist vor allem verursacht durch echte psychische, ja geradezu spirituelle Not. Gerade die letzte Einsicht, dass Faschismusanfälligkeit aus einer psychischen Not heraus resultiert, dass junge Menschen sich solchen Bewegungen anschließen, weil sie sich in einer psychischen Not befassen, zwingt uns dazu, in den eigenen Spiegel zu schauen. Warum? Viele Europäer gehören ja mittlerweile zum Islamischen Staat dazu, wie wir den Medien immer wieder entnehmen. Und es heißt, die Europäer unter den Anhängern des Islamischen Staates sind die brutalsten. In den Enthauptungsvideos stehen nur Europäer als Täter. Der Islamische Staat ist, wenn wir diese Perspektive mal anlegen, nicht einfach ein Virus, das von außen kommt, uns bedroht, sondern es ist gleichzeitig eine Gefahr, die im Inneren unserer Gesellschaft lauert. Warum, und diese Frage müssen wir stellen, warum entwickeln Menschen hier bei uns, die unter uns leben, die unter uns aufgewachsen sind, einen solchen Hass gegen diese Gesellschaft und gegen uns? Woher kommt das? Fassen wir kurz zusammen. Der IS strebt eine Weltherrschaft an. Diese Terroristen haben ein klares Ziel. Sie wollen Hass sehen. Sie wollen, dass wir uns die Regeln des Handelns von ihnen aufzwingen lassen. Dass wir Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zur Terrorbekämpfung einschränken. Das müssen wir immer wissen. Wir müssen immer Wert darauf legen, dass wir demokratisch und rechtsstaatlich handeln. Handeln wir nicht demokratisch und rechtsstaatlich, auch in unserer Gewaltanwendung, dann ist das ein Sieg für aus der Perspektive der Dschihadisten, weil sie uns ihre Regeln aufzwingen wollen. Das heißt auch, die Antwort gegen diese Menschenfeinde besteht nicht darin, Demokratie einzuschränken, sondern wir müssen demokratischer und rechtsstaatlicher in unserer Gesellschaft werden. Wir dürfen uns nicht davon abbringen lassen, ein immer tieferes Bewusstsein von der Humanität des anderen zu entwickeln. Nur dadurch kann es uns überhaupt gelingen, dem IS den Boden für neue Kämpfer, zumindest hier bei uns, zu entziehen.
Jürgen Mannemann fragt mit Blick auf die Kämpfer des IS, des Islamischen Staates, warum junge Menschen als Mitglieder der westeuropäischen Gesellschaft einen solchen Hass gegen uns alle entwickeln.
Sie kennen vielleicht das Jugendbuch Nichts. Haben Sie von dem Buch schon mal gehört? Wenn nicht, rate ich es Ihnen, sich dieses Buch zu kaufen. Ein Jugendbuch, geschrieben für 14-, 15-Jährige von der dänischen Schriftstellerin, vormals Makroökonomin Janne Teller. Das Buch ist ein kleines Buch, können Sie an einem Abend wirklich in anderthalb, zwei Stunden durchlesen. Aber das Buch hat kein Happy End und es trägt den Titel Nichts. Es ist lange verboten worden in Dänemark. Warum verboten worden? Weil gesagt wurde, das können wir unseren Jugendlichen nicht zumuten. Das ist zu schwierig für die. Dann wurde es zugelassen und dieses Buch ist in viele Sprachen übersetzt und mit vielen Jugendbuchpreisen ausgezeichnet worden. Es trägt den Titel Nichts. Die Autorin beschreibt in diesem Buch eine Gruppe von Siebtklässlern. Eine Gruppe von Siebtklässlern, die durch einen ehemaligen Mitschüler, der die Schule verlassen hat, provoziert wird. Dieser ehemalige Mitschüler sitzt auf einem Baum, jeden Tag, Tag aus, Tag ein, auf einem Pflaumenbaum. Und jeden Morgen müssen seine ehemaligen Mitschüler und Mitschülerinnen an diesem Pflaumenbaum vorbei, um zur Schule zu kommen. Und sie müssen später wieder, wenn sie von der Schule kommen, um nach Hause zu kommen, wieder an diesem Pflaumenbaum vorbeigehen. Und was macht dieser Junge dort im Pflaumenbaum? Er schreit immer nur einen einzigen Satz. Und dieser Satz heißt, nichts bedeutet irgendetwas. Nichts bedeutet irgendetwas. Irgendwann wird es den ehemaligen Mitschülern zu bunt. Sie sind dermaßen genervt und fühlen sich immer mehr provoziert durch den ehemaligen Mitschüler, dass sie sagen, jetzt beweisen wir ihm, dass er Unrecht hat. Dass es etwas gibt, das für uns von Bedeutung ist. Was machen sie? Sie treffen sich miteinander und sagen, jeder möge das abgeben, was für ihn von Bedeutung ist. Nun, was wird abgegeben? Es werden Sandalen abgegeben, ein Fahrrad, Zöpfe, ein Goldhamster, ein Gebetsteppich, Flagge, Kruzifix, ein Kindersarg mit den Überresten eines kleinen Bruders, ein rechter Zeigefinger und so weiter und so fort. Sie merken, die Gewalt nimmt plötzlich ihren Lauf unter den Kindern, die versuchen wollen zu zeigen, dass etwas Bedeutung hat. Sie stellen mit all diesen Gegenständen einen Berg der Bedeutung dar. Und als dieser Berg plötzlich zerstört wird, schlägt die Wut gegen den Provokateur, den ehemaligen Mitschüler, in Aggression um. Sie laufen zu ihm und ermorden den ehemaligen Mitschüler. Die Erzählerin eines der involvierten Mädchens fasst zusammen, es war sinnvoll, Pierre Anton zu schlagen, sinnvoll ihn zu treten, das hatte Bedeutung. Selbst als er am Boden lag und sich nicht mehr wehren konnte und es irgendwann auch nicht mehr versuchte. Aber die Worte des Ermordeten, nichts bedeutet irgendetwas, waren durch den Mord an dem Provokateur nicht mehr aus dem Gedächtnis der Kinder zu tilgen. Immer wieder ist in diesem Buch von uns Erwachsenen die Rede und von unserer Ignoranz. Davon, dass wir permanent verdrängen, dass die Kinder, dass unsere Kinder doch schon lange erkannt haben, dass in unserer Welt nichts wirklich etwas noch bedeutet. Dass wir Erwachsene nur so tun, als ob etwas etwas bedeuten würde. Deswegen, weil wir den Kindern, und es wird dort auch auf die Schule kommen die Kinder zu sprechen, dass ihnen in der Schule nicht Bedeutung vermittelt wird. Und weil die Kinder, weil wir Erwachsenen in unserer Welt den Kindern nicht mehr Bedeutung vermitteln, müssen die Kinder sich selbst auf den Weg machen, um Sinn, Bedeutung in ihrem Leben zu finden. Und da machen sie einen Kardinalfehler, weil sie versuchen, Bedeutung und Sinn herzustellen. Man kann aber Sinn nicht herstellen. Sinn stellt sich ein, aber Sinn kann man nicht herstellen. Wenn man versucht, Sinn herzustellen, kippt das ins Gegenteil, in Aggression, in Gewalt und in Mord um. Wie gesagt, das Buch trägt den Titel Nichts. Es handelt vom Nihilismus unserer Kinder. Ein Nihilismus, der das Produkt des Lebens, unseres Lebens, des Lebens der Erwachsenen und der Schulen ist. Diese nihilistische Gestimmtheit ist alles andere als eine literarische Fiktion. Und so warnen Soziologen, Psychologen, Polizeipräsidenten, Schriftsteller und Künstler gegenwärtig von neuen Formen der Gewalt, vor einem destruktiven Begehren in unserer Gesellschaft. Sie sprechen von absoluter, von leerer, von blinder Gewalt, von Gewalt um ihrer Selbstwillen. Viele Psychologen auch, die mit jugendlichen Gewalttätern zu tun haben, sind schockiert von dem Verlangen nach leerer Aggression. Diese Gewaltformen scheinen Ausdruck von Sinnlosigkeit beziehungsweise eigentlich von pervertiertem Sinn zu sein. Denn die neuen Gewalttäter scheinen ja einen Sinn durch die Gewalt zu bekommen. Das heißt, sie versuchen durch die Gewalt das zu kompensieren, was sie in der Gesellschaft nicht mehr vorfinden, Sinn und Bedeutung. Ja, die Zerstörung könnte ihnen sogar letztlich für sie ein Ultimum an Sinn bedeuten. Aber dieser Sinn besteht dann nicht mehr im Ja zum Leben, sondern im Ja zum Nichts. Solch aversive, gegen andere gerichtete Verhaltensweisen treten meist individuell auf. Aber sie lassen sich auch, und das beobachten wir im Blick auf den Islamischen Staat, sie lassen sich auch plötzlich kollektiv mobilisieren und politisch aktivieren. Sie resultieren nicht nur aus ökonomischen Krisen, sie sind verursacht durch echte psychische und ich glaube, wir müssen sagen, durch spirituelle Not.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Gotteskrieger. Warum gewöhnliche Menschen zu Terroristen werden, ist das Thema der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg. Was bedeutet es, wenn junge Menschen aus westeuropäischen Gesellschaften zu Gotteskriegern und Mitgliedern einer Organisation werden, die sie total in Beschlag nimmt, für die sie in einen Krieg ziehen, der sie das Leben kosten kann? Die Warum-Frage beantwortet der Hannoveraner Politikphilosoph und Theologe Professor Jürgen Mannemann mit psychischen Defiziten. Mit der Erfahrung von Sinn und Lieblosigkeit? Weil nichts eine Bedeutung habe? Mannemann ortet eine psychische und eine spirituelle Not, nicht nur bei jungen Menschen. Die gesellschaftlichen Folgen seien, dass Menschen einer Melancholie anheimfallen können. Diesen Prozess umschreibt Mannemann mit einem Leben, das einer Fahrt auf einer Rolltreppe gleichkomme.
Ja, jeder von uns steht ja immer mal wieder auf einer Rolltreppe. Und was ist das Interessante auf einer Rolltreppe? Man kommt voran, egal, und braucht dafür nichts tun. Und viele Menschen und gerade junge Menschen haben den Eindruck, es ist ganz egal, ob sie etwas tun oder ob sie nichts tun. Die Gesellschaft, alles geht einfach seinen Gang. Es ist ganz egal, ob man etwas macht oder nicht macht. Es geht weiter ohne mich. Ich habe keine Bedeutung in diesem Geschehen. Und dieses Prozessgefühl kann zu einer Melancholie führen. Und im Verlauf dieser Entwicklung scheint es zu sein, dass Erwartungen verkleinert, Utopien, Visionen abgeschafft worden sind. Die gesellschaftlichen Folgen solcher Prozesse sind schwerlich zu übersehen. Grassierende Apathie und besinnungsloser Hass, Fatalismus hier, Fanatismus dort, Resignation auf der einen und Ressentiment auf der anderen Seite. Diese Folgen zeigen, dass für viele Menschen immer mehr die Zeit im wahrsten Sinne des Wortes aus den Fugen geraten ist, dass das Zusammenleben der Menschen miteinander gestört zu sein scheint. Wie gesagt, immer mehr Menschen erfahren einen Nihilismus. Ein Nihilismus, weil sie ein Leben in erschreckender Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Lieblosigkeit erfahren. Und dem müssen wir uns gerade jetzt stellen. Ein weiteres Beispiel. Ein Gespräch, das die Wochenzeitung Die Zeit mit Julie Quadri, eine der wichtigsten Anführerinnen der Studentenproteste in Frankreich im Jahr 2006, und Florian Lux, einem gewöhnlichen Studenten aus Heidelberg, führte, endete mit folgenden Sätzen. Ich möchte Ihnen nur die letzten Sätze vorlesen. Die Zeit fragt: Welche Träume haben Sie beide? Quadri: Keine Träume, keine Idole. Lux: Große generelle Träume? Nein, keine. Die Zeit: Gar keine. Anders gefragt: Wie wollen Sie in 10 Jahren leben? Lux: Wenn ich das wüsste. Quadri: Das ist ja das Schicksal unserer Generation. Wir wissen das nicht mehr. Keine Träume, keine Wünsche, keine Visionen. Jeglicher Sinn für Möglichkeit, für Veränderung, Möglichkeitssinn scheint abhanden gekommen zu sein. Wir reden über ökologische Welten, Umwelten, die wir den zukünftigen Generationen hinterlassen müssen. Wir reden über soziale Umwelten, die unsere Kinder zum Aufwachsen benötigen. Aber wir scheinen blind dafür zu sein, dass Menschen und insbesondere junge Menschen und künftige Generationen auch kulturelle und religiöse Umwelten benötigen. Warum? Ohne Kulturen und Religionen kommt uns der Sinn für Möglichkeit abhanden. Kulturen und Religionen sind ein Reservoir von nicht hergestelltem Möglichkeitssinn. Ja, denken Sie nur an die biblischen Traditionen, die Ihnen immer wieder die Botschaft vermitteln: Es könnte ganz anders sein. Wenn wir das nicht hätten, diese Botschaft, diese Konfrontation mit dem Gedanken: Es könnte ganz anders sein. Was wäre dann aus unserem Leben? Was bedeutet das für junge Menschen, wenn sie mit solchen Geschichten nicht mehr aufwachsen? Dass uns der Möglichkeitssinn abhanden zu kommen droht, weil wir an einem zu viel an Realitätssinn leiden, zeigt auch ein Blick auf unsere gesellschaftliche Situation. Ermüdungs- und Lähmungserscheinungen breiten sich massenhaft aus. Wir hören von Burnout und Depressionen. Und diese Burnout und Depressionen entstehen weniger aus einem Mangel an Haben, sondern sie sind verursacht durch einen Mangel an Sein.
Beim Vortrag von Professor Mannemann begegnete mir erstmals der Begriff der Hotelzivilisation. Damit meint er, dass in unserer Gesellschaft Menschen so lebten, als sei ständig für alles gesorgt. Sogar den eigenen Dreck muss man nicht entfernen. Das Hotelzimmer ist gereinigt und die Rezeption ist auch ständig besetzt. Ist das für unser Leben ausreichend? Mannemann sagt: Nein. Der Mensch benötigt zum Leben nicht nur materielle und finanzielle Grundlagen.
Und um ein starkes Selbst auszubilden, brauchen wir 2 Dinge. Zum einen brauchen wir Güter, die uns ein Überleben ermöglichen. Zum Überleben brauchen wir Grundnahrungsmittel, Wir brauchen eine Wohnung, wir brauchen eine medizinische Versorgung, wir brauchen ein Rechtssystem, das Leib und Leben schützt und so weiter und so fort. Aber es ist ja klar, wir wollen ja nicht nur einfach als Menschen überleben, sondern wir wollen ja möglichst auch ein gutes, vielleicht sogar ein glückliches Leben führen. Und dazu brauchen wir mehr. Um ein gutes, ein glückliches Leben führen zu können, müssen wir nicht nur in einer Gesellschaft leben, die uns die Güter für das Überleben garantiert, sondern eine Gesellschaft, die es uns ermöglicht, dass wir die Fähigkeiten und die Grundfähigkeiten, die wir brauchen, um das, was wir unter einem guten, einem glücklichen Leben verstehen, leben zu können, dass wir diese Grundfähigkeiten entwickeln, dass wir sie ausbilden können. Denn nur dann, wenn wir solche Grundfähigkeiten entwickeln, scheint so etwas auf wie das, was Sinn heißen kann. Nun, was ist ein sinnerfülltes Leben? Meines Erachtens ist ein sinnerfülltes Leben ein Leben, in dem man sich aktiv mit Aufgaben befasst, die auch für andere von Bedeutung sind. Dadurch, warum ist das sinnstiftend? Weil wir dadurch Anerkennung erfahren, wenn wir diese Aufgaben übernehmen. Und wer Anerkennung erfährt, dem wird eine Ahnung zuteil, was ein sinnerfülltes Leben sein könnte. Sinn, also im emphatischen Sinne, jeder kann für sich natürlich nochmal sagen, dies ist für mich sinnvoll, der andere sagt, das ist für mich nicht sinnvoll, aber Sinn im Sinne des Sinn im Leben, im emphatischen Sinne ist nicht etwas, was der Einzelne für sich allein finden kann. Sinnvoll ist nur etwas, das auch für andere sinnvoll ist. Und wenn das stimmt, dass sinnvoll nur etwas ist, das auch für andere sinnvoll ist, dann heißt das, wenn ich Sinn erfahren möchte, muss ich am Leben anderer teilhaben. Die Grundvoraussetzung dafür ist soziale Teilhabe. Wenn ich nicht am Leben anderer teilhabe, dann fällt es mir sehr schwer, einen Sinn im Leben auszubilden. Und um sozial am Leben anderer teilhaben zu können, brauchen wir bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Grundfähigkeiten und bestimmte Grundverständnisse. Wir müssen eine gemeinsame Sprache sprechen. Wir müssen in der Lage sein, den anderen zu verstehen. Klingt alles so einfach, unglaublich kompliziert. Was heißt das, den anderen verstehen? Wir müssen mit ihm Bedeutungshorizonte teilen. Wir müssen mitfühlen können. Wir müssen in der Lage sein, uns in ihn hineinfühlen zu können. Und so weiter und so fort. So gesehen stehen also kulturelle Fragen und Aufgaben des Zusammenlebens auf unserer Agenda heute. Angesichts dieser Diagnose gilt, Kultur ist der neue Name für eine Politik, die wir heute brauchen, um dem zu widerstehen, was ich vorhin beschrieben habe. Denn wir brauchen eine Politik, die die Frage und die Bedeutung nach Anerkennung der Menschen untereinander ins Zentrum rückt. Politik als Anerkennungspolitik.
Der islamische Staat sät Hass. Er will uns seine Regeln aufzwingen, dass wir den Rechtsstaat und die Demokratie einschränken. Professor Mannemann warnt davor, wir müssen als Gesellschaft Wert darauf legen, dass wir immer rechtsstaatlich handeln, weil sie, die Islamisten, uns ihre Regeln aufzwingen wollen. Nur so wiederum könne es gelingen, dem islamischen Staat neue Kämpfer hier bei uns zu entziehen. Die Analyse hat Konsequenzen für unser gesellschaftliches Zusammenleben überhaupt. Dieses Miteinander muss inhaltlich gestärkt werden.
Politik hat mit dem Ganzen zu tun. Das unterscheidet politisches Handeln von einem Handeln, das nur auf bestimmte Personenkreise beschränkt ist, auf die eigene Familie, die Verwandtschaft, die Nachbarschaft. Also eine Politik, die sich in erster Linie als Einsatz für eine bestimmte Klientel versteht, ist keine Politik, und das wissen wir ja auch eigentlich alle nur allzu gut. Politik bedeutet also, mitzuarbeiten an der Schaffung eines gesellschaftlichen Zustandes, der sowohl dem gemeinsamen Wohl aller dient, als auch dem Einzelnen hilft, das, was er oder sie unter einem guten, glücklichen Leben versteht, zu erstreben. Und gleichzeitig hat Politik, wenn sie auf das Gemeinwohl fokussiert ist, auch dafür zu sorgen, dass die zukünftigen Generationen eine Welt vorfinden, in der sie die Güter, die sie brauchen zum Leben, noch vorfinden können. Wer sich um das Gemeinwohl kümmert, der muss seine Wahrnehmung für die Interessen und Bedürfnisse des Nächsten schärfen. Aber mit dem Nächsten ist, wie gesagt, derjenige gemeint, der auf meine Solidarität angewiesen ist. Der Blick auf das Gemeinwohl, auf das Wohl aller verlangt deshalb insbesondere die Interessen von Minderheiten zu berücksichtigen. Und derjenigen, die überhaupt keine Lobby haben. Und dazu müssen wir uns noch mehr, als wir es bislang gemacht haben, in der Gegenwart zu durchringen. Und das ist auch gerade gegenwärtig eine der Kernaufgaben, gerade angesichts der Bedrohung durch den IS, dafür zu sorgen, dass eine der Kernaufgaben der Kirchen schlechthin. Aber auch, ich meine, nur in Klammern gesagt, auch wir Bürger und Bürgerinnen haben Gemeinwohlpflichten, nicht nur die Politiker, denn wir müssen die Politiker und Politikerinnen wählen, die sich auch für das Gemeinwohl einsetzen. Und wenn wir den Eindruck haben, wir haben vielleicht viele Politiker, die sich nicht wirklich für das Gemeinwohl einsetzen, dann müssen wir uns fragen, was machen wir denn da, wir Bürgerinnen und Bürger? Vielleicht wollen wir das ja gar nicht, dass wir Politiker haben, die sich um das Gemeinwohl kümmern. Wie auch immer, das nur in Klammern.
Wir werfen nochmals einen Blick in den Nahen Osten. Mittlerweile hat sich unter US-Führung eine internationale Bomberallianz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat formiert. Was bedeutet die Reaktion der kriegerischen Abwehr? Treibt uns das letztlich nicht tiefer in die Misere? Oder haben wir außer der Gewalt keine Alternativen? Wie beurteilt Professor Mannemann diese Bombenangriffe? Sind sie für ihn die Ultima Ratio?
Nur in dem Moment, in dem andere Menschen und ganze Volksgruppen so bedroht werden, dass sie vernichtet werden, müssen wir erstmal dazwischen gehen. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Und wenn ich an Jesus denke, Jesus hat gesagt, wenn ich einer auf die eine Wange schlägt, halte die andere hin. Ja, selbstverständlich. Das hat er zu mir gesagt. Aber er hat nicht gesagt, wenn du siehst, dass einem anderen auf die eine Wange geschlagen wird, geh hin und sag ihm, er soll auch noch die andere hinhalten. Das hat er nicht gesagt. Da wird er bestimmt sagen, geh dazwischen und schütze den anderen. Von daher bin ich der Auffassung zurzeit, dass es notwendig ist, dort militärisch einzugreifen. Vielleicht sogar mit Bodentruppen. Nur eins muss man wissen, wenn man solche Sätze sagt. Krieg hat nichts mit Politik zu tun. Da würde ich eine strikte Trennung machen. Politik hat mit Frieden zu tun, mit dem Zusammenleben. Jeglicher Krieg, das wollen uns die Politiker deutlich machen, das halte ich für fatal. Die tun so, als ob sie das politisch dann alles in der Hand hätten. Nein, wenn die militärische Logik greift, greift die nach ihren Regeln. Und deswegen werden auch viele Zivilisten umgebracht bei Kriegen und auch durch die kriegerischen Angriffe, die vom Westen geführt werden, sterben dadurch viele Unschuldige. Das müssen wir wissen. Was wir hoffen ist, dass am Ende des Krieges eine Situation entsteht, in der wieder Politik möglich wird. Aber lassen Sie sich bitte nicht einreden, dass Krieg etwas mit Politik zu tun hat. Politik hat mit Polizei zu tun. Ja. Aber Polizei ist verteidigend, Krieg ist angreifend. Das ist eine ganz andere Logik, die dahinter steckt. Wenn man für die kriegerischen Handlungen sich zurzeit einsetzt, weil man keine andere Situation sieht, muss man wissen, wenn die scheitern und nicht zum Erfolg führen, dann haben wir definitiv eine noch schlechtere Situation als jetzt. Und jeder Mensch, der Gewalt dort, jeder Soldat, der die Gewalt dort in unserem Auftrag ausführt, kommt wieder als ein anderer Mensch. Das heißt, Gewalt verändert und wir haben Verantwortung für die Menschen, die wir in den Krieg schicken. Und wir wissen immer, was wir mit Soldaten machen, wenn sie aus dem Krieg wiederkommen. Wir lassen sie gesellschaftlich vielfach allein. Die bekommen dann möglicherweise ihren Orden, eine Abfindung, aber spielen für die Gesellschaft keine Rolle. Auch hier, finde ich, muss man auch darüber nachdenken, dass Soldaten nicht aus Kriegen nicht wieder zurückkommen wie diejenigen, die sie vorher gewesen sind. Das heißt, Menschen, die dort im Krieg gewesen sind, kennen ein Vorher und ein Nachher. Und das sollte uns auch sensibilisieren, wenn wir wieder in einer Situation sind nach dem Krieg, uns um diejenigen intensiv, das ist auch eine Aufgabe der Kirche, zu kümmern, die wiederkommen, dass wir sie nicht allein lassen und dass wir es aushalten können, auch ihre Geschichten zu hören und sie nicht allein lassen mit ihren Geschichten. Aber ich weiß es nicht. Es kann sein, dass wir dadurch im Endeffekt eine schlechtere Welt vorfinden als vorher. Im Moment weiß ich keine andere Lösung und angesichts der genozidalen Gewalt ist es meines Erachtens geboten, da zwischenzugehen. Das müssen wir spätestens wieder aufgreifen, wenn die Kampfhandlungen abbrechen und darüber reflektieren, ist es richtig gewesen oder nicht richtig gewesen. Aber ich halte es nicht für richtig, wenn zum Beispiel Frau Käßmann kritisiert wird dafür, dass sie eine radikal-pazifistische Stimme stark macht in der protestantischen und auch in der deutschen Öffentlichkeit. Das halte ich für ganz wichtig. Ich halte es zwar für falsch, was sie sagt, aber für wichtig. Wenn wir diese radikalen Positionen nicht mehr haben, kann es sein, dass plötzlich etwas, was niemals selbstverständlich sein sollte, plötzlich, wenn das über einen längeren Zeitraum geht, selbstverständlich wird. Und von daher bin ich dankbar, obwohl ich ihre Position für falsch halte, dankbar dafür, dass sie den Mut hat, es immer wieder auszusprechen. Weil ich glaube, das zwingt uns dazu, immer wieder nachzufragen, ist das noch richtig, was wir machen oder nicht richtig. Ich bedanke mich für Ihr geduldiges Zuhören.
Gotteskrieger, wenn gewöhnliche Menschen zu Terroristen werden. In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg hörten Sie eine Zusammenfassung eines Vortrags von Professor Dr. Jürgen Mannemann, Hannover, den er über Einladung des Karl-Lampert-Forums in Dornbirn St. Martin gehalten hat. An dieser Stelle noch zwei Literaturhinweise. Einmal auf das Buch von Jürgen Mannemann mit dem Titel »Rettende Erinnerung an die Zukunft«. Dieses Buch ist im Grünewald Verlag erschienen und den Roman »Nichts, was im Leben wichtig ist« von Janne Teller, erschienen bei DTV.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Interessant fand ich die von Professor Jürgen Mannemann beschriebenen Krisenphänomene in unserer Gesellschaft. Die Hotelzivilisation und der Melancholieprozess. Wie wichtig es sei, dass der Mensch Sinn und Anerkennung erfahre, aber auch Kultur und Religion. Nicht in den materiellen Ressourcen, sondern in der spirituellen, Mannemann nennt sie auch die mystische Not, stecke für unsere Gesellschaft eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Tonmeister Christoph Holzer und Johannes Schmiedl als Gestalter der Fokussendung danken für Ihr Interesse und freuen sich über neu hinzugewonnene Erkenntnisse. Bleiben Sie uns gewogen und machen Sie es gut.